Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 24. Juni 2007 mit dem Thema Erneuert durch Gott. Es spricht Jugendleiter Stefan Litzendorf. Aufgrund eines technischen Störfalls konnten leider die ersten paar Worte nicht aufgezeichnet werden. Es wird Epheser 4, Vers 17 bis 24 gelesen.
Der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte. Dagegen erneuert werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Da habt ihr jetzt nochmal diesen ganzen Text, der gelesen wurde, gesehen eben gerade. Dieser Text ist an gläubige Menschen gerichtet, an Menschen, die schon eine Entscheidung getroffen haben. Ja, ich glaube an Jesus. Ich glaube an das, was er am Kreuz von Golgatha für mich getan hat. Ich glaube an die Vergebung der Sünden. Ich glaube auch, dass ich ein sündiger Mensch bin. Ich habe meine Sünden erkannt und bekannt. Dieser Text ist an Menschen gerichtet, die Jesus angenommen haben in ihrem Leben. Dieser Text macht aber auch deutlich, dass das, was wir so in unserem Leben erleben oder das, was unsere Charaktereigenschaften ausmachen, dass die nicht immer ganz dem entsprechen, was Gott eigentlich in unserem Leben möchte. Und er fordert uns dazu auf, dass wir Veränderung zulassen in unserem Herzen, Veränderung zulassen in unserem Charakter, in unserem Verhalten. Weil das so ist, deswegen lässt sich dieser Text auch sehr gut auch in der heutigen Zeit auf uns anwenden, auf jeden Einzelnen von uns, die wir hier sind. Ein Kern dieses Textes, der auch noch weitergeht, da steht noch mehr über das, wie wir zum Beispiel auch zu leben haben, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Aber der Kern dieses Textes ist, dass der Weg, den Gott gewählt hat, damit wir mit ihm wandeln können, mit ihm gehen können, ist, erneuert zu werden im Geist seiner Gesinnung. Was ist damit gemeint? Das bedeutet eigentlich, dass wir so werden, wie Christus ist. Im 5. Kapitel des Epheserbriefes geht es damit los, so werdet nun Nachahmer Gottes. Und was Gott tun möchte in unserem Leben ist, durch seinen Heiligen Geist uns zu erneuern. Die Frage ist ja, wovon brauchen wir denn Erneuerung? Das mag ganz unterschiedlich aussehen, aber es gibt einen alten Zustand, so wie es die Bibel sagt, und es gibt einen neuen Zustand. In diesem Text werden allerdings drei Zustände aufgeführt, die Lebensstile, Charaktere und Handlungen aufzeigen. Das erste ist der Lebensstil der Heiden. Ja, so, was ist ein Heide? Ein Heide ist jemand, das ist so ein altmodisches Wort. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht mehr, was man damit anfangen soll. Ich will es mal so bezeichnen. Jemand, der entweder Gott nicht kennt, nicht an Gott glaubt, oder aber jemand, der andere Götter hat. Ich meine auch nicht, der irgendeinen Gott kennt, sondern Gott den Herrn nicht kennt. Was macht den Weg eines Heiden aus? Das finden wir ja in diesem Text. Das ist ja auch gesagt worden. Ich schlage es mal kurz auf. Wenn ich es jetzt finden würde, sofort auf Anhieb. Da ist er. Okay. Genau. Da steht. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die übrigen Heiden wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verhärtung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren haben, sich der Zügellosigkeit ergeben haben, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Was für ein Text. Sehr verurteilender Text. Der erste Punkt ist, dass Menschen, die ohne Gott leben, in der Vergänglichkeit leben. Was ist damit gemeint? Sie kennen das Leben Gottes nicht. Jemand, der an Jesus glaubt, der hat ja eine Perspektive über den Tod hinaus. Der hat eine Perspektive auf die Ewigkeit. Wenn ich aber meine, es gibt keinen Gott und es gibt keine Ewigkeit, dann ist meine Sichtweise beschränkt auf das diesseitige Leben, also das, worin ich lebe gerade. Vielleicht auf die 70 Jahre, 90 Jahre, wenn es gut kommt. Aber ich glaube, die durchschnittliche Lebenserwartung ist bei 70, 75 Jahren. Das heißt, ein Mensch, der ohne Gott lebt, ohne eine Perspektive der Ewigkeit, der auf das diesseitige Leben fixiert ist, der lebt nur für diese Zeit. Und er sagt sich, naja, danach ist alles vorbei. Also lebe ich für mich, ich lebe fürs Hier und Jetzt. Dann steht da, sie kennen das Leben Gottes nicht. Das ist klar. Die Bibel beschreibt es ganz deutlich, dass wir Gott nur erkennen können durch den Heiligen Geist. Und dass Gott sich offenbart, wem er will. Wie er es möchte. Und natürlich auch, dass er sich offenbart, wenn wir ihn drum bitten. Wenn wir ihn anfangen zu suchen. Wenn wir ahnen, er ist da. Aber jemand, der ohne Gott geht, ist entfremdet dem Leben Gottes. Und wer auch Gott nicht kennt, da braucht man sich ja gar nicht drüber wundern, dass er natürlich auch die Maßstäbe, die Werte, die Moral nicht dasselbe sind wie das, was wir vielleicht als Christen leben. Oder was wir sagen, was gut wäre zu leben. Oder manchmal erlebe ich das, wie Christen sich aufregen über die Heiden, in Anführungsstrichen über die Menschen, die ohne Gott sind. Aber wir verstehen manchmal an diesem Punkt gar nicht, dass die ja aufgrund dessen, dass sie in der Vergänglichkeit leben, auch überhaupt gar nicht sehen können, dass es einen Gott gibt, der über ihrem Leben steht, dass sie natürlich, selbstverständlich, ganz andere Werte haben, ganz andere Moralvorstellungen haben. Wir regen uns auf und wir richten darüber, aber sie wissen es nicht. Sie sind unwissend, so sagt es dieses Wort, über das Leben Gottes. Sie sind unwissend über Gott selbst. Sie sind unwissend über das, was Sünde ist zum Beispiel auch. Sündenerkenntnis ist laut Bibel auch ein Werk des Heiligen Geistes. Sie sind verhärtet. Ich nehme mal dieses Beispiel Homosexualität dafür, was mit ein Runterbrechen von gefühlsmäßigen Dingen zu tun hat. Da steht, sind verhärtet und haben alles Gefühl verloren. Ich kann mich daran erinnern, wie es gewesen ist, als ich Kind war. Ich bin aus einem atheistischen Elternhaus und meine Eltern haben eigentlich immer den Wert vertreten, dass Homosexualität total normal ist. Also nicht, dass sie Homosexualität gelebt hätten, aber zumindest von der moralischen Seite her. Also sie haben das mir so gesagt und so beigebracht. Und ich bin damit konfrontiert worden auch in meiner Jugendzeit. Man probiert da alles Mögliche aus und ich bin unter anderem auch mit homosexuellen Leuten in Kontakt gekommen. Und in mir stieg aber ein Gefühl auf, Mensch, das ist nicht normal. Obwohl meine Eltern mir das immer gesagt haben, das ist normal, das macht man so, keine Ahnung, wenn die sich lieb haben und so. Und ich merkte aber, es ist nicht normal, ich spürte das regelrecht und ich weiß, dass es eigentlich jedem so geht. Und irgendwann kam ich an den Punkt, dass ich das dann auch gesagt habe, ja, das ist normal, aber ich für mich treffe die Entscheidung oder für mich ist das nicht normal. Nun, die Bibel beschreibt ja, es ist nicht normal, es gibt wieder die Natur. Das ist auch das, was ich damals empfunden habe. Aber ich habe eigentlich mein Gefühl oder das, was ich da an Empfindungen gehabt habe, einfach unterdrückt, runtergedrückt. Und irgendwann kam dann eine ganz normale Dynamik hinein. Ich habe das dann nicht mehr gemerkt, dass das falsch ist. Ich habe das nicht gelebt, das will ich euch auch sagen jetzt hier. Also nicht, dass das vielleicht so verstanden wird, wenn ich sage, ich habe meine Erfahrungen mit solchen Leuten gemacht. Das ist nicht so gewesen. Aber Freunde von mir haben das gelebt, mit denen ich damals verkehrt habe in dem Sinne. Und man kommt irgendwie an den Punkt, auch wenn man Ungerechtigkeiten tut oder Dinge tut, von denen man eigentlich fühlt, sie sind nicht richtig, auch merkt, dass man durch seine eigene Ungerechtigkeit, weil man sich auch selbst irgendwie rechtfertigen muss und sagen muss, das, was ich tue, das ist schon okay, dass man diese Gefühle unterdrückt. Und man wird hart in seinem Herzen. Und wenn Gott einen anspricht, man merkt das gar nicht mehr, dass es falsch ist, was man lebt. Können wir das Beispiel auch nehmen, Sexualität außerhalb der Ehe. Die Bibel ist da relativ klar, was das betrifft, dass es vor Gott einen klaren Rahmen für Sexualität gibt. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo Sexualität gelebt wird, nach Lust. Wenngleich auch die meisten merken, das ist, wenn ich mit Nichtgläubigen spreche, mit Heiden spreche, dass ich sage, in der Sexualität gehst du eine Bindung ein, die tiefer ist als alles das, was du jemals erleben kannst. Und wenn das auseinandergeht, dann geht was kaputt und du weißt, du hast dem anderen etwas gegeben, was du nur dieser ersten Person geben kann. Also sozusagen ein Stück seiner Seele bleibt in dir, von seinem Herzen. Und wenn ich so dieses Gespräch habe und das erkläre, dann bestätigen mir Leute, obwohl sie nicht an Gott glauben, ja, das ist so, das stimmt. Das stimmt. Und um diese Gesetzmäßigkeit geht es ja. Und sie sind zügellos. Zügellos, da habe ich mal ein paar Sachen aufgezählt, das ist einmal zügellos im Essen. Die Bibel lehrt immer Maß halten in allen Dingen. Ist zügellos in der Sexualität, im Trinken von Alkohol, zügellos. Die Bibel sagt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Habgier ist ein ganz großes Thema. Wir sind ja in einer materiellen Gesellschaft so. Materialismus ist sozusagen der Götze unserer Kultur, in der wir leben. Auch hier, vielleicht auch für dich, vielleicht erwischst du dich selbst manchmal auch dabei, dass Materialismus oder Habgier, ich möchte mehr haben, ich brauche noch das und ich brauche noch dieses und jenes und welches. Und der Keller quillt über und der Dachboden quillt über mit Sachen, die da sind. Und es ist immer noch nicht genug. Da sagt Paulus, es ist Götzendienst. Da ist dein Hab und Gut, dein Auto, dein Haus, das ist dein Gott. Das ist das, was dir wichtig ist. Dann Streitsucht ist ein Thema. Wie Heiden ihr Leben führen, wie Menschen, die fern von Gott sind, ihr Leben führen, zu lästern, egoistisch und so weiter. Das Resultat, sagt dieser Text auch, ist, dass diese Leute sich selbst zerstören, wissentlich oder unwissentlich. Also jemand, der das Leben Gottes nicht kennt und der von Sünde eigentlich nichts weiß, der zerstört sich vielleicht unwissentlich, weil er gar nicht weiß, dass es Sünde ist und welche Dynamiken dadurch in seinem Leben ihn runterziehen und ihn zerstören. Oder wie weitreichend manche Zerstörungen auch sind. Dinge, die man unwissentlich tut und die Konsequenzen erntet, zum Beispiel, indem man lästert hinterm Rücken und irgendwann bekommt das die Person vielleicht mit, ist unglaublich verletzt und fängt vielleicht auch an, schlecht zu reden über dich. Und man kennt ja diesen Begriff, wie es in den Wald hinein, ja, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch heraus. Der alte Mensch, der richtet sich selbst zugrunde. In Hosea 8, Vers 4, da steht, sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten, ohne dass ich es billigte, aus ihrem Silber und Gold haben sie Götzen gemacht, damit sie sich selbst zugrunde richteten. Was sagt dieser Text? Er sagt eigentlich auch, da, wo man nicht nach dem Willen des Herrn fragt und Leitung über ein Land, über eine Gemeinde, über eine Organisation einsetzt, da kann das Resultat sein, dass man sich dadurch selbst zugrunde richtet, weil die Herrschaft vielleicht nicht gut ist und nicht von Gott gesegnet. Nun, ich überlege es immer so, wir denken ja in Deutschland, unsere Politiker sind vielleicht von Gott gewählt worden oder gewollt worden. In einer Gesellschaft, die eigentlich hauptsächlich gottlos ist, von der ich überzeugt bin, dass es in Deutschland so ist, wo auch nicht nach dem Willen Gottes gefragt wird. Ich erlebe das häufig auch in Gemeinden, dass Menschen nicht nach dem Willen Gottes in ihrem Leben fragen. Da kann ich nicht erwarten, dass ich eine Regierung bekomme, die von Gott gesegnet wird. Das ist Gnade, wenn Gott es tut. Wir können dafür beten. Oder Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das heißt, das Resultat vom heidnischen Leben, diese Selbstzerstörung, sich selbst kaputt zu machen, das ist eine Art Gericht über sich selbst. Gott muss da schon gar nicht mehr richten, sondern wir richten uns selbst. Das ist das Gericht, dass sie die Finsternis mehr liebten als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Nun wissen wir, wie ein Mensch entfernt von Gott lebt, aber wie sieht es denn eigentlich mit uns aus? Wo wollen wir eigentlich hin? Oder wo willst du vielleicht hin? Wo sollte jemand hin, der sich entschieden hat, Mensch Jesus, ich möchte nicht nur irgendwie sonntags in die Kirche gehen, sondern ich möchte dir mit meinem ganzen Leben folgen. Dazu müssen wir uns anschauen, wie dieser neue Mensch, den die Bibel sagt, ist. Den alten Menschen haben wir gerade eben gehört, wie der ist. Aber der neue Mensch, der sieht anders aus. Der sieht nämlich aus, wie Christus ist. Christus ist anders. Wir haben diesen ersten gehabt, den zweiten, wie Christus ist. Und wir kommen gleich auch noch zum dritten Punkt, nämlich der Weg vom Heiden zum Christus. Das ist ein Christ. Der Weg vom Heiden zum Christus. Das ist ein Christ. Christus ist anders. Christus hat keine Gleichgültigkeit gegenüber verlorenen Menschen. Verhärtung des Herzens kann auch sich darin zeigen, im Prinzip, dass ich gleichgültig bin. Wenn ich Not sehe von Menschen, geistliche Not oder natürliche Not von Menschen, das ist mir egal. Das geht mich nichts an. Sollen die Leute doch verrecken? Die verdienen das. Oder sind ja nicht direkt in meiner Nachbarschaft. Jesus aber hat keine Gleichgültigkeit gegenüber der Not von Menschen, weil er sie liebt, weil er sich erbarmt, weil er sich danach sehnt, Menschen zu erretten. Deswegen sind sie nämlich egal. Das, was da am Kreuz von Golgatha geschehen ist, ist aus einem Grund geschehen, nämlich weil ihnen die Menschen nicht egal sind. Und dass du heute hier sitzen kannst und glauben darfst, ist Gnade Gottes. Weil irgendwann mal jemand da gewesen ist, der dir von ihm erzählt hat. Und du dich entschlossen hast, Glauben zu finden. Weil sich jemand mal erbarmt hat, dir das Evangelium zu erzählen. Vielleicht auch dir zu helfen in deinem Leben. Christus ist gerecht und er ist heilig. Wie oft erwischen wir uns selbst dabei, dass wir ungerecht sind? Oder wie oft erwischen wir uns dabei, dass wir unheilig sind? Christus ist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er sagt, ich und der Vater, wir sind eins. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er ist zu Gott hin geschaffen. Das heißt, er hat eine ganz enge Beziehung zum Vater. Er hat eine Liebesbeziehung zum Vater. Er sieht, was der Vater tut. Er hört den Vater reden. Wie hört er das? Er ist voll des Heiligen Geistes Gottes. Er ist geleitet durch den Geist. Er hört im Prinzip, spontan auch, wo Gott ihn hinlenken möchte. Was Gott ihm sagt, wo er noch hingehen muss. Welche Wege er zu gehen hat. An welchen Ort er noch gehen muss. Er fragt nach dem Willen Gottes in seinem Leben. Er fragt nicht nur danach, sondern er empfängt auch den Willen Gottes in seinem Leben. Wie macht er das? Er macht das durch Glauben. Durch Glauben. In Hesekiel 36, 27 steht, dass Gott seinen Geist in unseres Inneres tun möchte und wir werden die Gebote des Herrn vollbringen. In Galater 5, Vers 16 steht, wer im Heiligen Geist wandelt, wird die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, der Schlüssel dessen, was Jesus Christus tun konnte, auch an natürlichen und an übernatürlichen Dingen, war, dass er voll des Heiligen Geistes war und geleitet wurde durch den Geist und Kraft bekommen hat durch den Geist und deswegen die Dinge, von denen wir eigentlich sie leben möchten, nicht tat. Und er war voll Glaubens. Die Grundlage für dieses Vollwerden des Heiligen Geistes ist, dass du glaubst, dass Christus oder der Heilige Geist in dir Wohnung nehmen kann und dass er selbst deine auswegslose Situation, die hoffnungslos ist und wo du dich vielleicht fragst, wie kann ich denn leben? Oder ich überwinde diese Probleme, die ich habe, nicht von alleine, dass du zumindest vertraust, dass Gott es in dir tun kann. Nichts ist unmöglich, dem, der da glaubt, sagt die Bibel. Gott ist alles möglich. Wie groß ist dein Gott? Und manchmal ist das Problem ja, dass wir Gott gar nicht zutrauen in unserem Leben, weil wir gar nicht glauben, dass wir ihm wichtig sind. Ich möchte dir heute Morgen was sagen. Du bist Gott wichtig. Du bist Gott so wichtig, dass er am Kreuz für dich gestorben ist. Du bist Gott so wichtig, dass er dir seinen Heiligen Geist gibt und dass er sagt, hey, wenn du an mich glaubst, dann wirst du mein Kind. Dann bist du mein Kind und meine Kinder sind mir wichtig. Meine Kinder sind mir heilig. Du bist Gott heilig. Du bist wichtig für Gott. Das ist eine Zusage. Und Christus war selbstlos und dienend. Da steht, wir sollen den alten Menschen ablegen. Mache dir dabei bewusst, den alten Menschen ablegen, ne, diese ganzen Eigenschaften, die so vielleicht dich schon dein Leben lang nerven. Mach dir mal bewusst, dass du es aus dir selber nicht schaffen kannst. Ich glaube, der Grund, warum Jesus gesagt hat, ich muss gehen, damit der Tröster kommen kann, der Heilige Geist, der euch in alle Wahrheit leiten wird. Das ist der Grund, dass Gott auch gesehen hat, das Gesetz kann dich nicht retten, weil du es selbst tun musst. Aber, wie wir es gehört haben, ich will meinen Geist in euer Innerstes geben, damit ihr meine Gebote haltet. Damit sagt Gott eigentlich nichts anderes als, du schaffst es aus dir selbst nicht. Du schaffst es nicht. Du kannst dich disziplinieren, du kannst Methoden anwenden, du kannst Versuche starten, aber du wirst es aus dir selbst nicht schaffen. Aber aus mir heraus kannst du es tun. Gott macht deinen Willen frei und gibt dir Kraft und Motivation für Veränderung. Wenn dein Wille nicht frei ist, dann bist du gebunden. Wenn du dich nicht frei entscheiden kannst, bist du gebunden. Dann ist eine andere Macht in deinem Leben am Wirken. Manchmal stehen wir uns selbst im Weg oder die Sünde herrscht in deinem Leben oder aber sogar der Teufel. Wenn du Dinge in deinem Leben hast, von denen du dich von alleine nicht trennen kannst, wo du merkst, ich möchte es eigentlich nicht, aber ich kann mich davon nicht lösen, ich schaffe es nicht, dann brauchst du Gottes Geist und Gottes Kraft in deinem Leben, dass er dich befreit. Und wenn solche Dinge da sind, dann möchte ich auch euch ermutigen, dann sucht doch jemanden, mit dem ihr beten könnt. Dann kommt zum Pastor, zu den Gemeindeältesten, dass sie euch die Hände auflegen und für euch beten, dass ihr frei werdet. Ich habe hier ein Beispiel ablegen. Ablegen ist etwas Aktives. Wenn ich einen Mantel ablege, mal das nächste Bild. Genau. Das ist ja ein alten Mantel. Das ist das Beispiel für Ablegen des alten Menschen. Dann muss ich das ausziehen. Ja, das heißt, ich muss aktiv werden. Ich muss mich noch drehen. Okay, wenn ich dann noch einen Haken hätte. So, dann hänge ich ihn dahin. Aber ich muss ihn ablegen. Das heißt, ich muss etwas tun. Gott löst uns nicht aus aller Verantwortung raus, sondern er sagt, ich gebe dir meinen Geist in dein Inneres, ich setze deinen Willen frei, ich verändere deinen Willen und ich gebe dir deine Entscheidungsfreiheit zurück, indem ich dich befreie von der Sünde, von der Macht des Teufels in deinem Leben und dein Wille wird freigesetzt, um dich zu entscheiden für das Richtige. Aber du musst dich immer noch entscheiden. Der freie Wille. Gott befreit deinen Willen. Er gibt dir deinen freien Willen zurück. Wie mache ich das? Öffne dich für Gott. Werde aktiv. Fang an, dich zu bewegen. Entscheide dich. Aber du musst dich für Gott öffnen. Die Bibel sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euch der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben, wenn ihr ihn drum bittet? Jesus sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Fang doch mal an zu beten für den Heiligen Geist in deinem Leben, für Erneuerung in deinem Leben. Woran erkennt man, dass man den alten Menschen abgelegt hat? Wie wachse ich zu Christus hin? Der erste Punkt ist, die Lüge nicht mehr zu tun. Das finden wir nämlich dann in dem fortfolgenden Vers. Lügt nicht mehr. Also das, was ihr noch nicht gehört habt, das lese ich gleich ganz zum Schluss nochmal vor. Die Lüge nicht mehr zu tun, Wahrheit zu reden. Da gibt's diverse Beispiele aus meinem persönlichen Leben. Eines meiner härtesten Ereignisse war, dass ich mal auf einem Konzert gewesen bin. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt hier. Auf einem Punk-Konzert, das war an einem Sonntag mit ein paar Leuten. Ich war gerade zum Glauben gekommen und am nächsten Tag sollte ich eine Biologiearbeit schreiben und bin aber sehr spät nach Hause gekommen und habe verschlafen nächsten Morgen. Und meine Lehrerin fragte mich am Dienstag, wo ich denn gewesen sei am Montag, und ich sagte, ich war auf einem Punk-Konzert am Sonntag und habe verschlafen. Und ich habe damals eine mündliche 6 bekommen für die Arbeit. Aber mein Credo, das woran ich glaubte, das war, ich will die Lüge nicht mehr tun, weil Lüge ist vom Teufel, sagt die Bibel. Der Teufel ist der Vater aller Lüge. Wahrheit zu reden miteinander, sich nicht anzuschwindeln, nicht zu flunkern. Dann steht da, Zorn, Wut, Bitterkeit, Geschrei, Lästerung und Bosheit seien weggetan in dem Folgetext. Nochmal, Zorn, Wut, Bitterkeit, Geschrei, Lästerung, Bosheit seien weggetan. Tabea erlaubte mir, ein Beispiel zu nehmen. Sie sagte, dass sie, bevor sie so richtig zum Glauben kam, dass sie gelästert hat, was das Zeug hält. Auch über alle möglichen Leute. Oh, guck mal, was die anhat und dieses und jenes und welches und was die jetzt wieder gesagt hat und so. Immer hinter Rücken geredet. Ja, sich lustig gemacht über andere Leute. Das war so ihre persönliche Grundsünde. Ja, Bitterkeit ist aber auch so eine Sache. Geschrei, Zorn, Wut. So schlecht reden, ne, Bosheit. Ich meine, das gibt's in der Gemeinde, gibt's natürlich, gibt's das nicht. Das sind ja alles heilige Leute. Die sind ja alle schon ganz lange beim Glauben. Da ist der neue Mensch, kommt da voll durch. Das wird dann anders genannt. Das nennt man dann konstruktiv reden. Konstruktiv hinterm Rücken anderer reden. Ich glaube, Gott hasst das auch, wenn man hinterm Rücken von anderen redet. Ich hasse das auch. Also wenn Leute ihre konstruktive Meinung über mich austauschen, ohne den Mumm aufzubringen, mir Dinge selbst zu sagen. Das ist total geheuchelt. Mag ich nicht leiden. Ich glaube, Gott mag das auch nicht. Stehlen, betrügen soll man nicht mehr tun. Ja, also für uns in unserer heutigen multimedialen Zeit ist das wahrscheinlich eher so, was lade ich mir runter, was mache ich mir auf dem Computer drauf. So, da muss ich auch immer wieder von Zeit zu Zeit meinen Computer reinigen von Software, die nicht ganz so original gekauft sind, wie sie sein sollten. Aber Gott macht mich darauf aufmerksam. Ganz wichtiger Punkt. Worte kontrollieren. Ich habe irgendwann mal gesagt, ich möchte ein Ermutiger sein, ein Erbauer sein. Ich will jemand sein, der Gutes redet. Und manchmal erwische ich mich dabei, wie ich einen kleinen Witz mache und so, und der ist dann total destruktiv. Und ich muss mich hinterher entschuldigen, weil ich vielleicht gerade nicht erbaulich gewesen bin. Freundlich, Barmherzigkeit und Vergebung. Das sind diese Sachen. Rede Wahrheit. Sei freundlich und barmherzig zu jedermann und vergebe. Vergebung. Ein ganz wichtiger Punkt, auch in diesem Text aus dem Epheserbrief. Vergebt einander. Hast du den Leuten, die dich verletzt haben, vergeben oder bist du bitter? Bist du wütend darüber? In Matthäus 7, Vers 2, Matthäus 6, Vers 14 bis 15 steht, vergebt einander, so wird euch auch vergeben. Wenn ihr einander aber nicht vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Die gleiche Gnade, die Gott dir zugemessen hat, dir zu vergeben, ja, oder wie Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben nicht mal Buße getan, aber er hat ihnen vergeben. Die gleiche Gnade, die wir empfangen haben, sollen wir weitergeben. In der sollen wir leben. Und in Matthäus 7, Vers 2 steht, mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch zugemessen. Das heißt, das, was du für dich selbst beanspruchst, lebe auch nach außen. Und wenn du es nicht tust, wisse, dann bist du in Sünde. Dann bist du in Sünde. Okay, Also, wenn du dich in nun selbst reflektierst und auch erkennst, dass du eigentlich auch auf dem Weg vom Heiden zum Christus bist, also ein Christ bist, mache dir mal bewusst, schau dir an, wie Christus ist, wie er lebt. Das ist das, wonach wir als Christen streben sollen, wo wir uns ausrichten sollen. Das ist das Ziel. Ja, das ist das Ziel auf dem Weg im Leben. Das ist das Ziel in unserem Charakter. Aber dann lass dich heute Morgen von Gott ermutigen. Er sagt, ich gebe dir meinen Geist. Ich helfe dir. Ich verändere deinen Willen. Und ich bin mächtig, das zu tun. Und glaubt mir, Gott kann es tun. Weil er ist der Allmächtige. Ihm ist nichts unmöglich. Er kann dich aus deiner Situation retten. Er kann dir Veränderung geben. Lass es zu, dass Gott deinen Charakter verändern kann. Lass es zu, dass Gott dich berühren kann. Lade ihn ein. Und sag, wenn du nicht willst, Herr Gott, dann veränder mich. Dann veränder mich. Lasst uns die Angewohnheiten, die Gott nicht entsprechen, ablegen, aktiv werden und die neuen Eigenschaften anziehen. Ziehe ich mal die neuen Eigenschaften an. Das hat auch was mit Training zu tun, Wiederholung. Ne? Man sagt, eine gute Charaktereigenschaft braucht 3 Monate lang, um sich zu festigen im Charakter. Das heißt, durch Wiederholung kann man auch gute Eigenschaften antrainieren. Das ist ja sicherlich auch methodistisch, wesleyanisch. Training. Sich bewusst machen, okay, das will Gott verändern. Zu wissen, ich kann es ohne Gott nicht schaffen. Ich brauche seinen Heiligen Geist. Aber wenn er meinen Willen freigesetzt hat und mich verändern möchte, ihn auch vielleicht zu fragen, Gott, was kann ich tun? Wie kann ich das antrainieren? Wie kann ich das machen? Und dann loszulegen. Ich will heute Morgen sagen, mach weiter und gib nicht auf. Selbst wenn du zum, keine Ahnung, 490. Mal bei der gleichen Sache auf die Nase gefallen bist. Gott macht aus dir ein, es gibt so ein Kinderspielzeug, das kann man runterdrücken und wenn man es loslässt, steht es von selbst wieder auf. Kennt ihr das? So ein Stehaufmännchen? Ich glaube, Gott möchte aus uns Christen Stehaufmännchen machen. Ja, die haben einen festen Grund, sind schwer, ein bisschen vielleicht unten. Aber wenn man sie runterdrückt, stehen sie immer wieder auf. Stehen sie immer wieder auf. Mach weiter, lass dich nicht entmutigen. Gott lässt dich nicht fallen. Gott hat dir seinen Geist verheißen. Suchst du ihn und lässt du dich auf sein Wirken ein, so wird er dich verändern und helfen, Christus ähnlicher zu werden. Er steht zu seinem Wort und hilft uns dabei umzukehren und die neuen Charaktereigenschaften bei uns aufzubauen. Er hilft dir. Er ist da. Mach weiter. Amen. Ich möchte kurz beten und dann haben wir von der Jugend ein Lied für euch. Jesus, ich möchte dir Danke sagen für deine Liebe, Gnade und Barmherzigkeit. Ich möchte dir Danke sagen für deinen Geist in unserem Leben. Ich möchte dir Danke sagen, dass das der Schlüssel ist, dein Geist der Schlüssel ist, dass wir für dich leben können, dass wir Veränderung erleben können. Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erfüllst, Herr, und dass du diese Erneuerung, die wir Tag für Tag nötig haben, in uns bewirkst, Herr. Herr, lass uns das bewusst machen, dass wir diese Erneuerung brauchen. Ja, hilf uns dabei, Herr, dass unser Wille, unsere Entscheidungsfreiheit freigesetzt ist. Und motiviere und ermutige uns, Heiliger Geist, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen, das Richtige zu tun, die richtigen Charaktereigenschaften bei uns aufzubauen. Ich preise dich für deine Güte und Gnade. In Jesu Namen. Amen.